Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am Beginn einer EM-Woche, die ja auch mit dem internationalen Paniktag aufwarten kann. Zum Glück ist der aber am Dienstag und nicht am Mittwoch, wenn die deutsche Mannschaft den zweiten EM-Auftritt gegen Ungarn haben wird. Auf das Spiel blicken wir natürlich schon heute im Podcast ein bisschen voraus, klären, wer denn danach vielleicht den Panic-Button drücken muss und wer sich ganz entspannt zurücklehnen darf. Und das machen wir mit der EM-Kommentatorin von Magenta TV, mit Christina Rann. Hallo Christina.
Hi, moin.
Christina, wenn die größten Aufreger vor dem zweiten deutschen Spiel sind, ob dieses viral gegangene Video vom Poolkicken One-Take war oder wie oft der Friseur kommen darf, ich glaube, dann gibt's nicht viel Grund für Panik, oder?
Ist das nicht herrlich? Aber ganz ehrlich, also natürlich gucke ich immer auch aus der journalistischen Perspektive drauf und ich find's einfach klasse. Und ja, man kann sagen, es hat ja jemand auch aufgezeichnet und hochgeladen, dieses Video vom Pool. Und trotzdem haben es die Jungs ja gemacht. Und dann liegen da halt zwei Bälle im Pool, dass es nicht ein One-Taker ist. Es ist ja ein One-Taker. Also One-Taker heißt ja in einem aufgenommen. Und von Start der Challenge bis zum Ende, das ist ein reiner One-Taker.
Und sie haben es tatsächlich ja auch geschafft. Aber wichtig ist ja, dass sie es auf dem Platz dann schaffen. Und das haben sie ja zumindest im Eröffnungsspiel schon mal hingekriegt. Du kommst quasi direkt aus Stuttgart, wo du gestern das Duell Dänemark gegen Slowenien kommentiert hast. Stuttgart ist ja auch Spielort der deutschen Mannschaft dann am Mittwoch. Ist die EM-Stimmung und die Vorfreude auf dieses Duell schon da?
Absolut. Also man merkt, Stuttgart ist bereit und auch das Deutschlandspiel war schon absolutes Thema, auch bei den UEFA-Verantwortlichen, den Volunteers. Man spricht ja doch mit dem einen oder der anderen mal, wenn man auf dem Weg sich macht und total hilfsbereit. Also ich wurde auch viermal gefragt, ob ich noch irgendwas suche, ob ich was brauche, ob man mir helfen kann. Das ist einfach richtig großartig so. Und was ich ein bisschen niedlich fand, dass am Stuttgarter Bahnhof auch ein großes Plakat zu sehen ist, so sorry Football-Fans, wir haben es jetzt hier noch nicht ganz fertig geschafft mit dem Bahnhof, aber nun denn.
Ist wie es ist, nützt ja nichts, aber zumindest gab es keinen Shitstorm in Richtung Stuttgart, wie es ja in Richtung Gelsenkirchen aus britischer Sicht gab.
Ja, das habe ich tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt wirklich frisch vom Spiel komme, gar nicht so doll verfolgt, wenn ich ehrlich bin, deswegen keine Einschätzung dazu.
Da ging es auch nur um die Schönheit der Stadt, die auch der Kollege Gottschalk hier schon mal nicht gerade gepriesen hat. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Die Fans in Stuttgart lassen sich aber auch aus deiner Sicht nicht von den hohen Bierpreisen rund ums Stadion auf den UEFA-Fanmeilen jetzt in der Stimmung irgendwie dämpfen?
Also von der Stimmung her war es wirklich einmalig. Also das sagt man, glaube ich, in jedem Europameisterschaftsstadion jetzt in Deutschland, weil es so ist. Und ist das nicht schön? Jetzt haben wir doch endlich genau das, worauf wir uns gefreut haben, nämlich die Fans, die kommen. Und die sind bemalt, die haben lustige Hüte auf, die sind in Landesfarben unterwegs, die sind offen, die sind kommunikativ. So ging es mir jedenfalls. Mit vielen denen auch dann ins Gespräch gekommen. Dann gab es auch den einen, den haben wir, glaube ich, auch im Live-Bild gezeigt, der dann der slowenische Fan dann auch den Pott gleich mitgebracht hat aus Plastik. Mit dem haben super viele Fotos gemacht, der war schon am Tag vorher da. Also das ist halt genau das, worauf wir uns so gefreut haben. Und wenn alle sich gefragt haben, wo ist denn die EM-Stimmung? Hier ist sie, da ist sie. Und auch was die Niederlande abgerissen haben in Hamburg, sensationell. Auch da habe ich natürlich die Bilder gesehen und alle mal nach links und nach rechts und das im Kollektiv und alle mitreißend. Also das ist genau das, was die Europameisterschaft ja auch ausmacht und den Spaß an diesen Veranstaltungen. Und das geht dann vor dem Stadion los und das hört dann auch vor dem Stadion auf, also auch die Dänen in Stuttgart. Ich habe danach natürlich auch nochmal geschaut, wo kann ich denn eigentlich jetzt das anschließende Spiel noch schauen? Zur zweiten Hälfte habe ich es dann geschafft und auch da bin ich in einem Biergarten gelandet mit sehr, sehr vielen Fans. Auch da geht es halt einfach noch weiter, die gute Laune, und auch wenn Dänemark mit dem Spielverlauf nicht hundertprozentig zufrieden sein kann, trotzdem hat man den Fans angemerkt, sie genießen es und nehmen wirklich jeden Moment mit.
Und die haben ja auch vor allem diesen besonderen Moment dann in deinem Spiel sicherlich genossen, dieses 1:0 durch Christian Eriksson, 1100 Tage nach diesem Herzstillstand. Wir haben alle diese Bilder noch vor Augen bei der letzten Europameisterschaft. Das muss ja auch für dich als Kommentatorin dann ein ganz besonderer Moment gewesen sein.
Absolut, das war ein wirklich sehr emotionaler Moment. Ich bin ehrlich, das war sehr spontan auch von mir dann kommentiert. Da hatte ich mir nichts hingelegt im Vorwege, auch so ein Szenario gar nicht geplant, sondern sowas kommt dann wirklich aus der Emotion auch heraus, auch bei mir. Und er war bei der Pressekonferenz am Tag vorher und da habe ich gemerkt, natürlich werden wir jetzt wieder nochmal daran erinnert. Aber er hat natürlich einen Fußballeralltag schon, ne? Also in Italien durfte er da nicht spielen, weil die das nicht zulassen im Reglement, dass man mit einem Defibrillator spielt, sondern ist dann ja gewechselt und hat natürlich einfach seinen Fußballeralltag weiterhin. Und wie geht man jetzt damit um, dass sich plötzlich alle wieder an diesen Moment erinnern bei der letzten Fußball-Europameisterschaft? An diesen Moment, wo an den er sich eben nur sehr schemenhaft erinnern kann. Er hat ja auch gesagt, ich hatte das Gefühl, ich bekomme Krampf. Und danach war er ja weg, wirklich. Hat auch gesagt, mehrere Minuten wirklich, wirklich weg. Und das ist so, das steckte auch natürlich in uns allen auch nochmal drin, die halt den Fußball dann mitverfolgt haben. Und er hat natürlich probiert dann auch zu sagen, also und dann auch gesagt, also wenn ich ein Spiel mehr mache, ne, dann ist das schon auf jeden Fall schön, so frei übersetzt. Und dass er sich damit natürlich jetzt auch noch diesen Moment geschaffen hat und Dreh- und Angelpunkt auch dieses Teams. Also sehr, sehr viele Aktionen gingen ja auch über ihn. Und er war derjenige, der Freigeist war, der kreative Kopf, der überall auftauchte, während die anderen schon in ihren Positionen, sagen wir mal, geblieben sind, so auf dem Feld. Und das war sehr, sehr spannend zu sehen, welche großen Spielanteile er hatte, in wie vielen Chancen er auch ständig mitbeteiligt war. Da gab es ja auch Kritik, ist das noch der Eriksen? Und ich würde sagen, also auf jeden Fall ist er da.
Das Thema des Tages.
Diese insgesamt gute Stimmung, die ja dann auch von den deutschen Fans, die ja zum Teil die Spiele dann auch aus neutraler Sicht beobachten können und machen, einfach da ist, hätte es die auch gegeben aus deutscher Sicht jetzt, wenn es diesen furiosen Auftakt, dieses 5:1 gegen Schottland nicht gegeben hätte?
Das war schon ein Push und das war schon gut so. Also das war tatsächlich in der Höhe natürlich auch extrem mitreißend, auch für die, die vielleicht nicht so häufig Fußball verfolgen. Darum geht's ja auch, dass wir die Türen aufmachen und dass das ein absolutes kollektives Ereignis ist, eben auch für einfach jeden und jede, die Bock haben, bei so einem Spiel dabei zu sein. Und natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich habe anstecken lassen von der Euphorie der vielen Tore, aber auch während des Spiels immer gedacht habe, naja, also Schottland, es hält jetzt nicht so stark dagegen. Was ich aber gut fand, dass natürlich auch bedingt durch die Unterzahl, die sie hatten, sie dann schon irgendwann auch sehr auf der Defensivschiene unterwegs waren. Und ich glaube, das kann dem deutschen Team auch helfen für den Turnierverlauf. Denn wenn sollten sie mal in Rückstand geraten, wir wollen es jetzt nicht hoffen, auch im nächsten Spiel, und dann stellt sich der Gegner hinten rein, musst du Lösungen finden. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das eine ganz gute, in Anführungsstrichen, Übung, sich da jetzt nochmal wieder darauf einzustellen, gedanklich und zu sagen, was finden wir dann für Wege? Und deswegen, glaube ich, ist das ein perfekter Auftakt, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch, weil sich die Spieler freigespielt haben. Also klar wird dieses erste Tor, das war ein Befreiungsschlag für uns alle. Dann hat es mich wahnsinnig gefreut, dass jetzt wollte ich schon Musiala sagen, weil wir das im Moment so häufig gesagt und gehört haben.
Ja.
Musiala natürlich, das Ding so unter die Latte schweißt, das ist natürlich großartig und vor allen Dingen auch er immer wieder, jeder kennt sein Talent, jeder weiß, wie stark er am Ball ist, was er im 1 gegen 1 für eine Fähigkeit hat und es fehlte noch dieser Glanzmoment und jetzt war er da.
Und er hätte ihn ja bei der WM vor 2 Jahren auch schon fast haben können im ersten Spiel, wo es dann nicht geklappt hat und wo es dann in eine ganz andere Richtung ging. Also jetzt vielleicht dann auch für ihn eine Befreiung, für die deutsche Mannschaft eine Befreiung, für alle, die es dann auch mit der deutschen Mannschaft halten, eine Befreiung. Und weil du es gesagt hast, gegen tiefstehende Gegner, das war ja genau das, was gegen Griechenland, die nicht ganz so tief standen, aber gegen die Ukrainer zum Beispiel, auch in diesen Vorbereitungsspielen ja das große Problem war, da Lösungen zu finden, da durchzukommen und da die Torgefahr überhaupt zu entwickeln.
Genau, genau. Und wir haben wirklich ein sehr, sehr spannendes Mittelfeld. Und ich meine, Toni Kroos, sensationell. Ja. Lustig ist, genau dieser eine Fehlpass, genau den habe ich so richtig aktiv wahrgenommen. Auch wie so ein Windows-Geräusch, so ein Dittem. Also tatsächlich, und finde ich stark, dass er auch gerade in diesem Turnier das natürlich so solide abrufen kann in Spiel 1 schon. Also die fast 100%-Quote. Nur ein einziger Pass landete beim Gegner. Das muss man sich mal vorstellen. Während des kompletten Spiels. Und das ist natürlich auch echt eine Wucht, dass er im Team zurück ist.
Und vor allen Dingen das auch bei der Menge an Pässen, die er spielt. Ich glaube, 102 waren es oder 101 und 100 sind angekommen. Musiala hat 32 an den Mann gebracht. Alle 100%, aber ja eben auch nur ein Drittel von dem, was
sein Kollege genau, da natürlich auch eine andere Rolle dann, ne? Aber tatsächlich auch eine starke Quote dann, absolut.
Kroos als Leitwolf der Mannschaft, zusammen mit Gündogan, der ja auch ein tolles Spiel gemacht hat nach diesen ganzen Unkenrufen zuvor. Der hat sich ja wirklich dann auch da, wo es zählte, dann auch wieder zurückgemeldet.
Absolut. Und auch da, das ist eine richtig tolle Geschichte für ihn und auch komplett auch für das DFB-Team, dass er in der Lage war, auch da auf diesem hohen Niveau das abzurufen. Ich glaube, jetzt geht's halt wirklich darum, auch in den nächsten Spielen das alles zu bestätigen. Klar, es war jetzt einfach erstmal Spiel 1, aber es ist super wichtig, gerade in so einer Gruppenphase, die dann doch, finde ich, immer wahnsinnig schnell vorbei ist. Also erst hat man das Gefühl, es sind ja wirklich viele Spiele und dann ist Spieltag 3 und dann geht's halt darum, ob wir auf Platz 1 oder 2 landen oder zumindest unter den besten dreien. Und ich tippe mal eher auf 1 und 2 hoffentlich. Und deswegen war das immens wichtig. Und auch da, wie er vorangegangen ist, ich fand auch dann die Interviews im Anschluss sehr aufgeräumt. Überhaupt nicht Gram irgendwie ob der Kritik an ihm. Und auch das ist stark.
Ja, Profi eben durch und durch. Und das ist ja auch was, wo die Jungs auch dann mit umgehen müssen, weil das weiß auch der Zuschauer, der Zuschauer kritisiert einfach. Lob kommt relativ selten. Das hat Toni Kroos ja gerade aus Deutschland dann auch in den letzten Jahren immer verspürt, dass da relativ wenig Anerkennung kam. Jetzt sein Alterswerk, das wird endlich dann wahrgenommen.
Ja, ich glaube, es liegt auch ein wenig an der Nähe und Distanz. Wenn wir Spieler verfolgen in der Bundesliga, dann sind sie uns sehr präsent. Und Toni Kroos sehen wir dann in den internationalen Spielen. Ich meine, also wer ist Mr. Champions League? Das ist natürlich er, ist ja klar. Definitiv. Und das ist immer wieder ein Problem. Zum Glück ist es mittlerweile kein Problem mehr für deutsche Nationalspieler, weil natürlich auch trotzdem alle beobachtet werden, egal in welchem Land sie spielen. Also auch das Team von Julian Nagelsmann natürlich jetzt nicht darauf achtet, ob jemand in der Bundesliga ist, sondern wenn es in einer anderen Liga ist, dann guckt man sich dieses Spiel halt eben auch an. Aber vielleicht nicht alle Fans. Und wann ist er gegangen aus Deutschland? Das war, als er sich von Bayern München verabschiedet hatte und dort ist er nicht richtig angekommen. Also gab ja seine Dokumentation, da fand ich es nochmal sehr spannend, wie das aufgearbeitet wurde. Natürlich auch aus der Sicht der Kroos'schen Familie, wobei Uli Hoeneß sich da auch äußern konnte. Dieses Missverständnis, was dann nicht ganz aufgeräumt wurde, aber immerhin so halbwegs. Und das ist natürlich etwas, was dann geschichtsmäßig nicht bestätigt oder ja widerlegt wurde von ihm, sondern dann international. Deswegen ist es da tatsächlich, denke ich, auch allerhöchste Zeit, sein sportliches Wirken wertzuschätzen und das am besten noch, wo er jetzt auf dem Platz steht.
Die Aufmerksamkeit, die Kroos und Gündogan jetzt auch in der Vorbereitung natürlich gekriegt haben, medial, ist das was aus deiner Sicht dann auch für die Jungen Hochbegabten Wirtz und Musiala, also Musiala, du hast den Namen schon eingeführt.
Ja, besser als Murz, auch was, ne? Das war auch eine Abkürzungsmöglichkeit.
Das wäre wahrscheinlich das, wenn es schiefgegangen wäre, was benutzt worden wäre. Aber wo die beiden dann auch in diesem Windschatten letztlich sich dann auch entwickeln und vor allen Dingen auch ohne großen Druck dann vielleicht zeigen können, was sie können.
Ich glaube, der Druck ist trotzdem groß. Also vor allen Dingen, weil sie sich jetzt auch in den Fokus gespielt haben. Aber was, finde ich, toll ist bei der Nationalmannschaft gerade, dass es ein ganz gutes Mischverhältnis gibt. Also eben auch dann aus den erfahrenen Kräften und eben denjenigen, die gerade wirklich entweder schon in diesem Turnier glänzen. Also bei Wirtz wird es auch international erwartet und da vielleicht aus deutscher Sicht dann gehofft, dass er bei dieser Europameisterschaft wirklich aufblüht und spielt. Spiel 1, das war schon mal ein ganz guter Vorgeschmack, auch vielleicht mehr, je nachdem auch wie weit wir dann in diesem Turnier kommen. Aber deswegen ist der Druck nicht geringer, aber zumindest dann auch in einem Kollektiv gerade tatsächlich auf mehreren Schultern verteilt. Also wir haben nicht diesen einen Star im Team, sondern wir haben tatsächlich mehrere Namen, die dann auch für Unterschiedliches stehen. Mhm. Also genau wie halt Kroos, der Ballverteiler und nicht das andere Wort, das sage ich nicht mehr, weil das gehört einfach aus dem Duden gestrichen, so, sondern irgendwas mit Querpass und so, das streichen wir mal durch, sondern tatsächlich eher derjenige, dann auch ein Füllkrug, der für mich dieser finnischer Charakter bei ihm, ne, und auch diese Wucht, entweder ob er jetzt nur einen Ball in den Pool in so einem kleinen Ring köpft mit Präzision oder dann nachher ins Tor, das beherrscht er beides hervorragend und auch dieser Humor da drin. Also es bringen viele ganz unterschiedliche Charaktere ein und das finde ich so angenehm auch in dieser Nationalmannschaft, ja.
Und jetzt ist die EM natürlich noch recht jung, aber es scheint dann auch sich weiter zu bewahrheiten, dass die Mannschaft wirklich einen Teamgeist hat. Das war auch was Manuel Neuer heute auf der Pressekonferenz nochmal herausgestellt hat, dass eben alle zusammen an einem Ziel arbeiten. Also die sind tatsächlich ein echtes Team. Auch die Spieler auf der Bank, die haben im ersten Spiel mitgefiebert. Und als sie reingekommen sind, da haben sie geliefert. Du hast Füllkrug schon angesprochen, Emre Can zum Beispiel auch, ja, der natürlich dankbar ist, dass er jetzt doch noch mit dabei ist, so auf dem letzten Drücker dann eben doch noch reingekommen ist, aber das dann eben auf dem Platz auch sofort untermauert.
Ja, natürlich bei Emre Can war es so, der Jubel, der keiner war, weil er natürlich auch weiß um seinen Teamkollegen und dass es so schmerzhaft ist. Also ich weiß nicht, ich denke mal, dass er in der Situation auch daran gedacht hat. Das war sehr besonders und einfach wirklich ganz, ganz groß von ihm in dieser Situation eine kleine Geste für sich halt zu machen. Und während natürlich die Teamkollegen auf ihn zugerannt sind, weil er halt wusste, eigentlich, ne, ich bin hier die eigentlich zweite Wahl, aber dass das dann eben keine Rolle spielt. Und das kann ja auch so ein Spirit sein für die nächsten Jahre, dass man halt eben sagt, und vor allen Dingen gerade jetzt so in der Vorbereitung auch von anderen internationalen Teams, finde ich es immer wieder spannend, wenn da steht, war mal 2 Jahre nicht nominiert, kommt dann wieder. Das ist natürlich eine ganz große Herausforderung für jeden Profi, dann für sich dran zu bleiben und dann immer wieder natürlich auch, ja, mit dem Willen, sich zu verbessern und dann da zu sein und zu sagen, wenn ihr mich braucht, dann gebe ich hier alles rein und dann bin ich von Sekunde eins für euch da. Und das hat er natürlich extrem gut bewiesen.
Das hast du schon gesagt, die Schotten, ja gut, kein richtiger Gradmesser, also die waren jetzt doch nicht wirklich auf Augenhöhe, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Jetzt ist den Deutschen ja schon öfter bei großen Turnieren, also bei Weltmeisterschaften vor allen Dingen, insgesamt 7-mal ein Sieg mit 4 Toren in der Eröffnung gelungen. Danach ging es bei Weltmeisterschaften immer mindestens bis ins Halbfinale, 3-mal ist man sogar Weltmeister geworden, 54, 90 und 14 nach einem Tor mit 4 Toren mindestens Unterschied im ersten Spiel. Bei der EM war das jetzt das erste Mal. Das ist die gute Statistik. Jetzt gibt's aber auch noch eine zweite.
Ich wusste, dass da noch was kommt. Ja.
Die kennst du natürlich auch als Kommentatorin, denn diese Vergangenheit lehrt uns ja auch das zweite Spiel einer deutschen Mannschaft in den letzten Jahren bei den großen Turnieren. Das war dann immer nicht mehr so gut nach einem furiosen Start. 2008, da gab's eine Niederlage gegen Kroatien, nachdem man ja zuvor gegen Polen gut gespielt hatte. 2010, da hatte man Australien weggefegt, dann kam eine Niederlage gegen Serbien. Ja, und selbst 2014, da gab es nach dem Sieg gegen Portugal nur ein Remis gegen Ghana. Welche dieser Statistiken greift denn jetzt aus deiner Sicht?
Also beim zweiten habe ich nicht mehr ganz genau hingehört. Nein, Spaß. Also die müssen sich jetzt auf ihre Stärken natürlich halt berufen. Das ist doch klar. Da nehme ich auch mal gerne die Phrase mit, dass das anders wird. Ich hoffe halt auch, und das werden die ja tun, sich anders auch drauf vorzubereiten. Vor allen Dingen, weil du halt weißt, auch vielleicht ein Gulaschi, der kennt natürlich auch noch mal ein paar Abschlussmuster mehr. Ein Szoboszlai, der dann vorne mitwirbelt, auch natürlich Bundesliga bekannt. Das wird ein anderes Spiel werden. Ja, vielleicht nicht so einfach in Anführungsstrichen, ja, aber dennoch absolut machbar und gerade eben, weil diese unterschiedlichen Kräfte auf unterschiedlichen Schultern wirken und das ist halt genau die Stärke, die sie haben, halt auch dann über so ein Mittelfeld zu kommen, was wahnsinnig stark ist, also ob es jetzt dann Gündogan ist, irgendwie mit Kroos zusammen, ob das dann Andrich daneben ist, das sind dann alles Detailentscheidungen auch des Bundestrainers Nagelsmann, aber deswegen sind wir, glaube ich, da alle ganz gut beraten, Jens, uns einfach mal auf dieses Spiel zu freuen und dann können wir ja immer am Tag später, wenn was ist, kann man ja immer noch mal drüber reden. Sonst auch bei euch im Podcast.
Definitiv. Wie würdest du denn aufstellen? Würdest du irgendwas ändern an Nagelsmanns Stelle, wenn man jetzt mal guckt auf die Mannschaft? Andrich und Tah sind ja gelb vorbelastet. Das könnte ja für ein Spiel gegen die Schweiz dann ein Problem werden oder sollte man gar nicht so weit denken?
Doch, das ist natürlich etwas, was der Bundestrainer mitdenken kann, absolut, und das werden die auch tun. Ich weiß nicht, ob es jetzt gut ist, irgendwie in der Defensive dann rumzuschrauben. Also gerade Tah ist ja wirklich ein sehr, sehr, in Anführungsstrichen, also auf dem Platz ist er ein Tier, ne? Aber abseits des Rasens ist er natürlich eher ein ruhiger Charakter. Ja. Aber gerade dann mit Antonio Rüdiger halt eben auch zusammen in der Innenverteidigung, das jetzt aufzubrechen aufgrund vielleicht einer gelben Karte, schwierig. So, also wie gesagt, Bundestrainer entscheidet und wenn es nachher so ist. Bei Andrich gerade eben schon durchklingen lassen, kann ich mir das irgendwie vorstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch mal ein Signal zu sagen, wir haben eben genau dieses Team so von der Formation erstmal gefunden, haben eine starke Bank und damit gehen wir jetzt erstmal rein. Also weil es geht ja wirklich auch darum, jetzt niemandem gerecht zu werden, sondern dieses Spiel zu gewinnen, so damit man auch möglichst flott dann bitte den nächsten Schritt machen kann. Und dann kann man immer noch mal sehen, wie das nächste Spiel läuft. Aber also jetzt auch will ich nicht wieder die nächste Phrase bedienen. Aber natürlich, das ist jetzt, also gerade in diesem Zeitpunkt jetzt, ist nichts in Richtung Achtel oder Viertelfinale oder sonst was, sondern das Spiel jetzt, das ist das Entscheidende.
Ja, denn mit einem Sieg, da wäre man ja praktisch dann schon durch. Selbst beim Unentschieden gibt es natürlich sogar noch Chancen auf einen Gruppensieg. Und du hast es vorhin schon gesagt, Gruppendritter könnte man ja, wenn es alles nichts anderes nützt, auch noch werden. So ist jetzt schließlich auch Portugal schon mal Europameister geworden. Aber da haben wir ja jetzt schon mehr Tore geschossen als die damals.
Ja, ja, absolut. Also deswegen, das Hauptsache, man löst das Ticket dann, wie es am Ende dann, da achtet dann, also du achtest jetzt drauf, das ist gut, aber für die Portugiesen, glaube ich, die haben das auch schon wieder komplett ad acta gelegt.
Was sonst noch so los ist.
Das war übrigens jetzt kein Diss gegen dich. Du bist ja halb Portugiesin und von daher den Portugiesen auch durchaus zugeneigt. Es war jetzt aber jetzt natürlich das, was statistisch einem einfach dann nahe lag.
Ja, du, ich bin Europameisterin. Insofern, das tangiert mich alles nicht. Das ist völlig in Ordnung. Nein, auch Spaß. Auch da finde ich es extrem spannend, weil diese portugiesische Bank, das ist auch egal, wer da reinkommt, das ist so Wahnsinn, was die halt für wirklich für eine Kadertiefe tatsächlich haben. Und deswegen, also ich bin auch immer noch so sehr gespannt, was sich wie herauskristallisiert, weil so rein sportlich betrachtet jetzt England so die zweite Hälfte, wenn man auch da guckt, wer da, also Jude Bellingham ist ja wirklich ein Gedicht am Ball. Also er hatte so eine ganz einfache Aktion, einfach wirklich, und ich habe gedacht, das ist einfach, ich war fasziniert vor dieser Einfachheit der Bewegung, die er so ausstrahlt. Und deswegen auch da der Kader Englands. Und trotzdem haben sich gegen Serbien jetzt eben auch so schwer getan. Am Ende des Tages auch da wieder ein Sieg. Und am Ende interessiert es dann vielleicht auch keinen mehr. Aber da hatte ich so ein bisschen diese Dänemark-Vibes, weil ich ja gerade frisch aus dem Spiel kam gegen Slowenien, die halt dann nicht aufs zweite Tor gegangen sind und dann noch den Ausgleichstreffer kassiert haben. Und das hatte mich dann in diesem Spiel bei England auch wieder so angeweht. Also welches Team kommt da wirklich durch? Dann bin ich auf Frankreich auch total gespannt, was die abrufen können. Und das ist es jetzt eben, jetzt dieser Zeitraum, der zählt und da, was du da erreichen kannst als Team. Und da bin ich sehr gespannt. Die Favoriten bislang alle geliefert. Bleibt das so?
Das ist die große Frage. Und sie haben eben, du hast es am Beispiel England schon gesagt, eben nicht restlos überzeugt. Die Italiener ja zum Beispiel auch nicht. Die mussten auch erstmal in Rückstand geraten, um dann aber immerhin wieder aufzustehen und sich dann gegen diese Niederlage gegen Albanien zu wehren. Aber was eben auch bei vielen Mannschaften aufgefallen ist, sie schalten dann so ein bisschen in Verwaltungsmodus. Das ist ja was man Italien jetzt sowieso gerne wirft. Aber es ist doch schon bei einigen passiert.
Das stimmt, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob das dann eine Art von auch Akklimatisierung ist, so in das Turnier reinkommen, vielleicht tatsächlich dann auch schon mal so ein Gefühl zu haben von, hau mich jetzt nicht komplett rein, um mich nicht zu verletzen. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber tatsächlich ist das sehr, sehr risikoreich. Ich meine, aber Albanien nach 22 Sekunden sind die in Führung gegangen. Das ist ja logischerweise das schnellste EM-Tor. Aber da waren wir hoffentlich dann alle schon am Platz. Also seitdem weiß man, wenn Anpfiff ist, muss man definitiv schon bereit sein und alle Snacks dabei haben. Da kann man auf jeden Fall sich nicht lange Zeit lassen. Das war schon.
Ich hatte noch das Handy in der Hand und musste es ganz schnell weglegen, damit ich was sehen konnte. Tatsächlich. Die Spanier. Was sagst du zu denen? Also das ist für mich die Gruppe, die mich vor allen Dingen über die Deutlichkeit des Sieges gegen Kroatien dann doch sehr überrascht hat.
Ja, natürlich haben viele auch Spanien im Vorwege so auch logischerweise in den Favoritenkreis erhoben. Aber auch diese Deutlichkeit fand ich auch tatsächlich erstmal beeindruckend. Also das war eben genau ein Ausrufezeichen. Also im Prinzip ist es nur ganz spannend, weil wenn man auf das deutsche Ergebnis guckt, dann siehst du auch eine Deutlichkeit, ne? So, aber der Gegner war halt ein anderer. Ah. Und deswegen gehe ich auch erstmal davon aus, und Spanien muss jetzt absolut mit dieser Favoritenrolle leben. Das können die aber auch, logischerweise. Mhm. Also das ist ja auch aufgrund der Erfolge auch der letzten Jahre dann, was die großen Turniere angeht, wenn man so ein bisschen weiter auch zurückschaut, ist da auch eine Solidität absolut erkennbar, ne?
Definitiv. Wir hatten bei dem Deutschen ja das Mischverhältnis im Kader angesprochen. Gündogan und Kroos auf der einen Seite, die Erfahrenen, dann die beiden Youngster, Wirtz und Musiala. Bei den Spaniern ist es ja ähnlich. Da ist es noch ein bisschen eklatanter, vielleicht der Unterschied zwischen Lamine Yamal und zum Beispiel Alvaro Morata.
Ja.
Vom Alter her.
Also genau, rein vom Alter her, wenn man dann auf den Kader guckt. Aber sie haben sich auch tatsächlich nochmal neu erfunden irgendwie, ne? Also ich meine, Spanien und sofort so ein Fußballer sagt dann sofort Tiki-Taka, sagt man irgendwie im Kopf. Das haben sie tatsächlich ja, irgendwie sind strategischer geworden vielleicht auch insgesamt, auch bei diesem diesem Spiel. Und deswegen haben sie tatsächlich jetzt, finde ich, auch nochmal, wie soll ich sagen, einen anderen Charakterzug dazu gewonnen.
Schauen wir mal, wie die sich dann auch weiter im Turnier natürlich entwickeln beziehungsweise dann behaupten können. Wenn du ein Power-Ranking aufstellst, einfach nur die ersten drei, in welcher Abfolge würdest du stand? Jetzt ist es schwierig, aber...
Ja. Deswegen, also wir haben, glaube ich, über alle gesprochen. Ich habe tatsächlich logischerweise noch nicht Belgien so verfolgt. Das ist auch immer wieder spannend. Über die spricht man ja auch immer und sagt, ob sie es jetzt, weil zumindest der in Anführungsstrichen Rest, das ist jetzt gar nicht so despektierlich gemeint, aber der goldenen Generation ist ja noch da, auch im Team. Auch das gilt es nochmal zu beobachten, zumindest mit einem halben Auge. Dann nächstes Spiel in Österreich, finde ich auch zum Beispiel, die sehe ich nicht unter den Top-Top-Favoriten, aber irgendwie so ein, wenn man da auf den Kader guckt, denkt man sich, könnte so ein Überraschungsmoment sein, weil eben Ralf Rangnick halt auch tatsächlich ja diese komplette RB-Identität dann damit reinbringt. Und deswegen, apropos guter Start ins Turnier, ist ein Team eingespielt, wissen sie, was zu tun ist mit diesem Angriffspressing, und das vielleicht Risiko minimiert, auch vielleicht für mich ein Kandidat für Überraschungen. Aber grundsätzlich sehe ich schon auch aufgrund trotz des ersten Spiels England vom Kader her wahnsinnig. Spanien mit dem Ausrufezeichen, wie gesagt, Frankreich bleibt abzuwarten, wie es immer so schön heißt. Und warum nicht Deutschland auch einfach mal mit reinschmeißen, aber ohne Druck, sondern irgendwo in die Reihe, ne? Als viertes Team oder fünftes Team nennen wir uns erstmal. Und dann kann man ja immer noch erfolgreich durchstarten.
Auf jeden Fall. Was auch auf viel kurze Nachspielzeiten, weil eben der VAR relativ schnell ist, ne? Ja. Also im Vergleich. Und die Kapitäne ja die einzigen sind, die mit dem Schiri diskutieren dürfen. Da geht's ein bisschen schneller jetzt.
Ja, tatsächlich bin ich, und da werden gleich wieder die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mich anrufen, aber irgendwie finde ich das manchmal problematisch, weil ich gehe immer eher von den Spielern aus. Und ja, der Effekt, und man sieht ja auch, die Trauben sind weg. Und mit den Trauben meine ich nicht die Früchte, die irgendwo hängen, sondern dann mit den vielen Spielern, die sofort auf den Schiedsrichter zugehen. Und wenn man sich vorstellt, du bist da, sind zwar auch in einem Team, aber sie sind zu viert und deine anderen Buddies sind relativ weit weg, oder dann dein Team. Und natürlich diese Rudelbildungen dann um Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, das gilt es zu vermeiden. Das hat ja auch eine Aggressivität dann da drin. Und das ist weg. Trotzdem, dass jemand mal sich selber vielleicht mal erklären kann und dann nicht unbedingt ein Kapitän oder Kapitänin dazu kommen muss. Aber gut, das ist meine ganz, ganz persönliche Wahrnehmung. Aber es hat natürlich einen Effekt. Und trotzdem auch diese Nachspielzeit. Ich glaube nicht, dass es jetzt nur dann an solchen Rudelbildungen hing, weil so viele in solchen vielen Spielen, wie es jetzt bei der Weltmeisterschaft war, wo dann plötzlich eine Viertelstunde nochmal nachgespielt wurde. Ja. Das war einfach zu viel. Und natürlich sprechen wir immer über Nettospielzeit. Aber beim Fußball spielt für mich nicht nur, vielleicht zu 90%, aber eben nicht nur die Nettospielzeit eine Rolle, sondern es gehört eben auch dazu. Da gehört für mich ein Jubellauf nach dem Tor dazu. Und das ist für mich Teil des Spiels. Und auch wenn jemand an der Seitenlinie steht und sich gerade ganz kurz mal überlegt, wo denn der Ball hin soll beim Einwurf, das sind auch alle, und da fliegt der und rollt der Ball ja auch gerade nicht. Aber das sind für mich alles Momente des Spiels. Aber sehr, sehr angenehm, da wieder ein bisschen wegzukommen und wieder eher in Richtung, okay, wir gucken drauf, Wechsel kostet ein bisschen Zeit, Verletzungsunterbrechung ohnehin, das wird alles nachgespielt, aber dass die Schiedsrichter da auch wieder im Ermessen dann nicht zu viel Minuten drauflegen, herrlich.
Alle mal herhören.
Wo werden wir dich denn bei dieser EM als nächstes hören oder sehen können?
In Berlin. Ich freue mich schon sehr. Polen gegen Österreich. Deswegen, ich bin gerade ab heute, werde ich nochmal eintauchen in das Rangnick'sche System und wer da alles die RB-DNA noch in sich trägt. Da sind einige, ich glaube so 10 Spieler oder so sollten es sein, die irgendwas mal mit zumindest diesem Spielstil zu tun hatten oder haben. Und deswegen Polen auch nochmal sehr, sehr spannend. Lewandowski mal wieder in Deutschland kicken zu sehen, ist natürlich auch irgendwie eine Freude. Und deswegen das noch in Berlin. Ich freue mich da drauf und bin echt gespannt, was da für eine Atmosphäre so auf uns wartet.
Freitag 18 Uhr. Jetzt bist du ja Hamburgerin. Kriegst du noch ein Heimspiel bei der EM? Weißt du das schon?
Ich weiß das schon und ich bekomme tatsächlich ein Heimspiel. Und das wird dann das dritte sein. Und das ist Tschechien-Türkei. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, im Volksparkstadion dann dort zu sein. Und vor allen Dingen Christian Stübinger, mein ehemaliger HSV-Stadionsprecher-Kollege, ist dann dort der Stadionsprecher. Das ist natürlich eine super Geschichte und insofern freue ich mich darauf. Und aber auch da von Spiel zu Spiel, das ist noch erstmal ein bisschen weit weg, sondern wirklich mein voller Fokus jetzt erstmal auf Polen, Österreich.
Dann drücke ich dir die Daumen, dass du ja tolle Spiele natürlich erlebst. Traumfinale für dich, Deutschland-Portugal?
Das wäre ein absolutes Traumfinale natürlich und dann Ausgang völlig offen. Aber ich glaube, im Familienchat würde ich mich dann wahrscheinlich irgendwann dann doch auf die deutsche Seite positionieren, aber wäre auch mit der portugiesischen absolut glücklich. Aber es wäre wirklich ein absolutes Traumfinale, klar.
Auch darauf hoffen wir natürlich, drücken dir auch da die Daumen, bitten euch natürlich noch zu Hause den Podcast zu liken, zu abonnieren, zu kommentieren und gerne weiter zu sagen, dass es uns gibt, montags und donnerstags. Am Donnerstag dann mit dem Kollegen Pit Gottschalk wieder dann auch noch und einem weiteren Gast. Und ansonsten Feverpitch-Newsletter unter feverpitch.de. Dort kriegt ihr ihn und 6.10 Uhr ist er dann in eurem Postfach. Christina, vielen Dank.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Feverpitch, der Fußballpodcast.